Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Geiste knie ich vor deinem Bilde, du dreimal wunderbare, starke Milde, vereint mit allen, die sich dir geweiht und für dein Reich zu sterben sind bereit. Wir wollen uns in deinem Bilde spiegeln und unser Liebesbündnis neu besiegeln. Mach uns dein Werkzeug, dir in allem gleich. Bau überall durch uns dein Schönstattreich. Die Ehre sei dem Vater froh erwiesen, durch Christus mit Maria hochgepriesen, im Heiligen Geiste voller Herrlichkeit, vom Weltall jetzt und alle Ewigkeit. Amen. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt, komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not, in der Unrast schenkst du Ruh, haust in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann dem Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen. Ich habe ja darauf aufmerksam gemacht, dass der Heilige Geist im Heiligtum zurzeit hier in der Erzdiözese Freiburg herumreist, bei einzelnen Personen, bei Gruppen und so die Gaben des Heiligen Geistes, das Charisma unseres Gründers wieder auch in der Freiburger Schönstattfamilie wieder entzünden, neu beleben möchte. Ich habe ja hier auch unser kleines Hausheiligtum oder unser Exerzitienheiligtum und da habe ich dann jetzt mal den Heiligen Geist reingestellt. Es ist Ihnen natürlich schon aufgefallen, weil Sie ja sehr genaue Beobachter sind. Ich wollte es nochmal sagen, also da ist jetzt auch der Heilige Geist jetzt eingezogen. Etwas deuten, die Zeit richtig zu verstehen und dann die richtigen Antworten darauf zu geben, das bedarf einer Kunst, das ist eine Kunst, das ist ein Kunstwerk. Denn was will Gott in der Zeit? Was hat Gott mit der Zeit vor? Allein schon diese Frage zu stellen bedeutet, dass derjenige, der diese Frage stellt, davon ausgeht, dass diese Zeit, mein eigenes Leben, die Umstände, in die ich hineingekommen bin, die Umstände um mich herum, nicht das Ergebnis irgendeines unpersönlichen Etwas sind, nicht die Abfolge irgendeines evolutionären Geschehens, sondern dass dahinter eine große, gestaltende, liebende, vorsehungsgläubig schaffende Wirklichkeit steht. Der geht also schon von einer gewissen Richtung aus, dass dieses Weltgeschehen und der Mensch, der darin seinen Platz hat, der zu einer gewissen Zeit in diese Welt hineingekommen ist, hineingestellt wurde, auch eine Aufgabe hat. Und dass es dann auch gilt, herauszufinden, zu unterscheiden. Der Heilige Geist ist Unterscheidungskraft. Wir haben ja heute Vormittag diesen kleinen Videoclip gesehen und da habe ich dann gesagt, hören Sie mal richtig drauf. Natürlich, die Aussage über den Mann, dass Macht erst mit der Aufklärung auf das Männliche übertragen wurde, okay. Aber dann die weiteren Aussagen. Macht wird dann einseitig als eine negative Größe gesehen. Der Mann in seiner machtvollen Art und Weise düpiert die Familie. Die Frau ist für das Häusliche zuständig und der Mann ist für das Außen zuständig. Sehr richtig gesehen, durchaus richtig gesehen. Denn im Menschen, im Mann und in der Frau als Gleichnis, als Abbild des ewigen, dreifaltigen Gottes geschaffen, haben den gleichen Wert, aber sind verschiedenartig und haben damit auch eine unterschiedliche, verschiedenartige Sendung, die sie in ihrer Zeit verwirklichen möchten und verwirklichen müssen. Sonst finden sie und kommen sie nicht zu ihrer Idee, die in ihnen lebt und Gestalt und gestaltend wirken möchte. Also das nach außen hin ausgerichtete ist eher dem Mann zuzuordnen, das Frauliche ist eher das Behütende, ist eher der Frau zuordnen. Durchaus richtig gesehen. Aber Macht generell als negativ darzustellen, ist schwierig. Und dann auf den Mann allein zu projizieren, ist auch schwierig. Denn es gibt auch sehr wohl Frauen, und frauliche Art und Weise zu führen, ist eine andere Art und Weise, Macht auszuüben, die nicht unbedingt weniger problematisch sein kann. Es braucht immer die Ergänzung. Der Mann muss sich, darf sich, kann sich, soll sich nach göttlicher Vorstellung ergänzen lassen, so wie auch die Frau. Nur in der gemeinsamen, im Zueinander, im Miteinander, im Füreinander, im sich gegenseitigen Zurücknehmen geschieht Einheit, geschieht Fülle. Kann neues Leben wirklich sich machtvoll dann auch entfalten? Die Krise des 20. Jahrhunderts, die Krise, die sich mit dem Ersten Weltkrieg angedeutet hat und dann mit dem Ersten Weltkrieg, als er am 9.11. zu Ende war, dann ausgebreitet hat bzw. sichtbar geworden ist, ist natürlich eine Frage auch starker Männlichkeit. Eines Prinzips innerhalb der Männlichkeit, das halt sehr stark auf Führen aus ist. Führer, wir folgen dir. Befehl, wir folgen dir. Für Kaiser, Volk und Vaterland. Dieses führende Prinzip ist eines, was dem Manne in einer besonderen Weise eigen ist. Und wenn dieses Prinzip nicht ergänzt wird, dann hat es katastrophale Folgen. Wir haben es gesehen. Also eine Gesellschaft, die so stark ausgerichtet ist wie das Deutsche Reich und die Gesellschaft im Deutschen Reich, vor dem Ersten Weltkrieg war natürlich extrem angeschlagen, in dieser Richtung sich auch zu entwickeln. Aber das waren die anderen Völker Europas damals auch gewesen. Selbst wenn man ja immerhin sagen muss, dass in England die Königin Victoria bis 1903 regiert hat. Also über 60 Jahre, das sogenannte viktorianische Zeitalter endete 1903. Über 60 Jahre, inzwischen spricht man vom elisabethanischen Zeitalter in England, nämlich unsere Queen hat es noch länger, schafft sie es bis jetzt. Eine Frau an der Spitze eines Empires. Ja, also die Victoria war eine sehr machtvolle Frau, die hat maßgeblich am Ausbau des englischen Empires, des Kolonialstaates und der zentralen Machtfülle Englands des 19. und 20. Jahrhunderts mitgewirkt und war daran entscheidend beteiligt. Also die Frau hatte, auch obwohl sie viele Kinder hatte und so, eine sehr machtvolle Position. Also dieses Führende, diese Stärke, diese nach raus herausgehende ist ein typisch männliches Phänomen. Ich habe jetzt einige Daten nochmal angeschrieben. Sie können sie bestimmt alle verbinden. Am 18.10.1914, Beginn des Ersten Weltkrieges, spricht Pater Kentnich in seiner Gründungsurkunde davon, die religiös-sittliche Erneuerung der Welt ist das zentrale Anliegen, was Schönstatt hat, was er als göttlichen Auftrag für Schönstatt sieht, zur religiös-sittlichen Erneuerung der Welt mit dem Konzept der persönlichen und der Charakterschulung der einzelnen Mitglieder. Das Liebesbündnis, was die Gottesmutter in Schönstatt anbietet, ergreift den ganzen Menschen, zieht ihn in Maria hinein, in Christus, den dreifaltigen Gott, und in Freiheit gilt es, diese Persönlichkeit, den inneren Kern, das Markenzeichen eines jeden Einzelnen in einer großen Fülle und in einer großen Identitätsübereinstimmung zu entwickeln und damit diesen Prozess der Erneuerung maßgeblich mit zu beeinflussen. Der Einzelne hat maßgeblichen Einfluss auf seine Umgebung und auf die Veränderung seiner Umgebung. Ein Tropfen fällt ins Wasser und es werden Kreise gezogen. Man darf, und das ist die Aussage ganz streng an der Bibel, wir haben es gestern gehört, Ein einziger, der umkehrt, ist Gott lieber im Reiche als die 99 Gerechten, die meinen, sie würden es richtig machen und keinen Schritt bewegen. Es kommt auf den Einzelnen an, auf die einzelne charakterstarke Persönlichkeit. Wenn diese charakterstarke Persönlichkeit negativ besetzt ist, dann wissen wir, was am 1.9.1939 passiert ist. Das war auch eine starke männliche führende Persönlichkeit der Menschen in seinen Sog des Abgrunds, des Todes geführt hat. Pater Kentnich und die Kirchenväter gehen davon aus, so wie es eine inkarnatorische Macht Gottes gibt im Menschen von Jesus von Nazareth und in den Gliedern des Leibes, so gibt es auch eine inkarnatorische Kraft des Bösen in Menschen. Es gibt eine inkarnatorische Kraft des Bösen, des Diabolus im Menschen. Also diese Macht steht auch dran, wenn bestimmte Konstellationen entsprechend zusammenkommen. Persönlichkeit, die unsicher ist, Persönlichkeit, die aufstreben will und dann entsprechende Faktoren, geschichtliche Faktoren und dann kommt es zu dieser gefährlichen Mischung eines Menschen, zu einer ganz, wo der Einzelne eine ganz wichtige Rolle spielt, aber nur ein Rädchen im Größeren ist, im Zerstören ist. 1.9.39, eine Persönlichkeit, die führt einen Krieg, die führt die Welt an den Abgrund, die zerstört. Also eine Person bewirkt, ich habe schon mal gesagt, das Wort bewirkt, was es sagt. Das ist das, was Jesus sagt. Und auch wir haben leider diese Gabe und zum Glück diese Gabe, dass das Wort etwas bewirkt, was es sagt. Auch wenn es viele Worte gibt, die nichts mehr besagen, weil wir einfach tot und zu sind. Weil wir eben nicht mehr vom Heiligen Geist erfüllt sind und fragen, was ist der Absicht des Geistes, der mich führen möchte. Ja, also, dann haben wir den 3.6.1918, da verändert sich auch etwas. Da bekommt ein junger Mann im Bomben, im Granathagel, im zerstörenden Ersten Weltkrieg an der Westfront in Flandern eine ganz tiefe Offenbarung. Der Josef Engling, der sagt, nimm mein Leben, Gottesmutter, wenn du es brauchst für deine Sendung, um diesen neuen Menschen zu gestalten, nimm mein Lebensopfer an, wenn es deinem Willen und dem Willen des Vaters, wenn es in den Heilsplan, den du mit mir gehen möchtest, entspricht. Wenn du mich dazu brauchst, dann nehme mich. Diese Aussage fasst er und sagt, ich finde mich selbst, irgendwie stehe ich neben mir. Die anderen werden verrückt und ich weiß, ich bin im Heiligtum der Gottesmutter. Ein ganz persönliches Sprechen, ein ganz persönliches Reden, wie mit einem guten Freund, wie mit der besten Vertrauten. Das ist Gebet, das ist Austausch, das ist Liebesaustausch auf dieser Höhe. In diese Höhe hinein möchte die Gottesmutter uns führen. Wenn wir die Texte von Mario Hiriat hören, die ich teilweise jetzt schon mal verwendet habe, dann sagt er auch, liebes Mütterlein. Er hat sich ganz an diesen Josef Engling auch orientiert. Er ist eine ganz andere Persönlichkeit als Josef Engling. Aber dieses liebes Mütterlein, das ist ein Ausdruck von Innigkeit. Und wir sollen ja versuchen, innig im Liebesverkehr mit Gott stehen. Das passt natürlich für unsere männliche Ohren etwas schwierig. Wir sind ja eher auf das Verstandesmäßige ausgerichtet. Aber es geht darum, dass wir eine Herzenserweiterung zulassen, auch bei uns. Nicht nur der Kopf, sondern das Herz und damit der ganze Mensch soll an und muss angesprochen werden. Also, dieser 3.6. wird angenommen, am 4.10. vollendet sich dieses Geheimnis. Ein anderes Datum, was hier draufsteht, was auch interessant ist, der 13.5.1917. Da ist auch eine göttliche Initiative, weit weg vom Kriegsgeschehen des Ersten Weltkrieges. Fatima ist das. Das ist Fatima. Ich habe das bewusst hineingestellt, auch in diese Initiative, die ja auch etwas verändert hat, wo es auch drauf kommt, wo die Gottesmutter ihren Auftrag den Kindern, den Seherkindern sagt und sagt, sie braucht die Mithilfe. Sie braucht die Mithilfe und die Opferbereitschaft der Menschen, die sich ihrem Werk zur Verfügung stellen, damit es zu einer Bekehrung Russlands kommt. Religiös-sittlichen Erneuerung der Welt, kann man auch sagen. Pater Kentnich nimmt 1946 Stellung zu Fatima, Schönstatt Fatima. Und da bringt er das sehr genau zusammen. Ja, dann haben wir den 9.11., da ist dann alles vorbei. Alles ist vorbei, alles, aller Einsatz ist im Ersten Weltkrieg. Manneseinsatz, Mannesmassenmann, Massenpotenzial, Massenkriegsmaschinerie. Die Maschine ist das entscheidende Maß dieser neuen Zeit geworden. Die Maschine. Die Maschine spuckt Tausende von Granaten auf. Die Maschine, die fährt die Züge, die Munitionszüge an die Grenze. Die Maschine verschießt und so weiter und so fort. Die Maschine fordert Menschenleben in den Fabriken, auf den Feldern, überall. Die Maschine wird zu dem alles Entscheidenden auch in der Wirtschaft. Mit dem 19. Jahrhundert verändert sich unsere Gesellschaft radikal, weil die Maschine den Menschen immer mehr ersetzt, weil die Maschine Möglichkeiten schafft, Produktionsstätten auch aufbaut, Menschen Arbeit gibt. Aber die Maschine ist ein ganz neuer Partner im menschlichen Umfeld. Die Leute ziehen dort, wo es Industrie gibt. Die ziehen vom Feld, von ihrer Heimat, von ihrem Boden, auf dem sie groß geworden sind, weg, weil dieser Boden scheinbar nicht mehr ausreicht, weil dieser Boden scheinbar nicht mehr das bringt, was der Maschinenarbeiter unter sehr schlechten Umständen bekommt. Das Materielle, Maschine, Materie, Materielle werden immer stärker. Am 9.11. ist diese Todesmaschinerie zu Ende. Von den 10,5 Millionen Soldaten, die Deutschland in den Ersten Weltkrieg geschickt hat, sind 2,7, so und so viel, jede einzelne Bilanz, 2,7 Millionen 838, sag's mal so, gibt genaue Zahlen, sind tot. 4,2 Millionen sind verletzt und gehen als Kriegsinvaliden zurück. Und von den meisten Soldaten, die als Reserveheer dienten, das sind alles solche Leute wie so ein Josef Engling, mit 18 Jahren eingezogen worden sind, das war der größte Anteil dieses Heeres des Kaiserreiches. Und das galt auch in den anderen europäischen Staaten. Also wir haben 2,7, 2,8 Millionen Tote, wir haben 4,2 Millionen Invaliden, die kommen zurück und alles, für was sie gekämpft haben, ist hinüber. Kaiser ist fortgelaufen, das Vaterland ist aufgespalten, die bisherige Ordnung ist weg. Zum Glück haben die Katholiken noch den Papst, der ist nämlich noch da, während die Evangelischen haben nämlich ihre Fürsten, die ja als Stellvertreter hier auf Erden diese Position eingenommen haben, die haben alle abgedankt. Das muss man auch sehen, also auch im religiösen Bereich hat das eine Auswirkung gehabt, gerade im evangelischen Bereich, wo ja der Fürst gleichzeitig das laikale Oberhaupt der entsprechenden Landeskirche war. Plötzlich ist das alles weg, die sind alle weg. Alle untergetaucht, abgetaucht, alles umsonst. Ja, gut, dann gibt es den 9.11., Reichskristallnacht, das Böse nimmt. Das heißt, all das, was da an Negativkräften in die Weimarer Republik eingeflossen ist, die will Anerkennung haben. Wofür habe ich denn gelebt? Wofür habe ich mein Leben hingegeben? Das ist ja eine unterschwellige Bewegung, die sich da in das Volk reingesetzt hat. Eine unterschwellige Bewegung, die sich in das Volk reingesetzt hat. Der Mann, der junge Mann, der auf dem Feld war und die junge Frau, die an der Maschine produziert hat. Plötzlich wird auch da ein ganz neues, da kommt plötzlich diese Ordnung. Mann, Frau, Mann ist die führende Kraft, Frau ist das häuslich, mütterlich, stimmte nicht mehr. Auch durch den Ersten Weltkrieg wurde diese Klarheit der Organisation oben, unten, Frau, Mann, wo ist, wo hat jeder seinen Platz? Diese Orientierung ist weg. Die Frau kann genauso an der Maschine arbeiten und genauso viel produzieren wie der Mann. Die Frau fährt Lokomotive, sie fährt Straßenbahn, sie macht männliche Arbeit. In den Stahlwerken sind es Frauen, die im Ersten Weltkrieg die Produktion aufrechterhalten. Auch das heißt, dieser Erste Weltkrieg, die Verschiebungen, was da passieren, sind von grundsätzlicher Art und berühren die Identität und bewirken Identitätskrise, die nach Antworten sucht. So kommt es dann, wie gesagt, man braucht Feinde, man braucht Feindbilder, die dafür zuständig sind. Und die Juden hat man schon immer als Feindbild gebraucht, wenn es gerade lustig geworden ist. Also gab es Judenbashing 9.11.38. So würde man es heute sagen. 1.9.39, es ist mal wieder passiert. Der Deibel hat sein Werk geführt und Führer, wir folgen dir, das sollte nie wieder so sein, aber es ist wieder so, die Todesmaschinerie, die Massentodesmaschinerie setzt noch einen drauf. Am 18.10.39, also insgesamt jetzt 25 Jahre, 14, 24, 34, 34, 25 Jahre. 25 Jahre nach 1914 wird die MTA gekrönt im Heiligtum. Das erste Mal. Zu Beginn des Krieges. Man übergibt ihr das, was da wieder ansteht. 20.01.41, das Opfer, die Hinbegabebereitschaft, Pater Kentenis wird angenommen, er geht nach Dachau. Am 13. März ist er in Dachau, er schreibt dann das Himmelwärts und ist dort und bittet die Familie, da an die mit diesem Tag wird er zum Vater der Familie. Haupt und Glieder, ganz konkret, Hauptpater kennt nicht die Glieder, die darum beten um die Freiheit. Nicht nur die Freiheit von ihm, sondern die Freiheit von diesem zerstörerischen Diabolos. Auch das gehört dazu. Ja, 20.01. Ein grundsätzliches, da wird sein Vater sein für die Familie deutlich. Er geht den Weg in die Dunkelheit. Stellvertretend schon mal 30 Tage Vorerlebnisse gehabt. Gut, dann haben wir den 9.11.89, da wissen wir auch, was da passiert ist. Freiheit, aber wie sieht diese Freiheit heute aus? Wir sind auch wieder nicht viel weiter, auch heute fragen wir uns, was ist der Mann, was ist die Frau, was ist Identität, was ist Heimat? Wir haben etwas aber Grundsätzliches in dieser Zeit verändert. Auch die religiöse Beheimatung ist inzwischen weggekommen. Pater Kentnich spricht deshalb von neuester Zeit, er hat einen Begriff, wir haben im Laufe der Zeit, sagen wir sprechen von der Neuzeit. Die Neuzeit fängt mit der Aufklärung an. Die geht ungefähr bis 1920 und dann haben wir die Moderne. Das ist dann so die moderne Zeit, das ist so in den 20er, 30er Jahren. Und danach haben wir eine neueste Zeit, also diese neueste Zeit, die nochmal alles neu durcheinander wirbelt. In der stehen wir, eine neueste Zeit, die nicht mehr eine einheitliche Kultur ist. Pater Kentnich spricht von Pluralismus, von einem gewaltigen Umdenken. Er sagt, die verschiedenen auch Religionen stehen nebeneinander, sind gleichwertig. Es gibt nicht mehr diese eine führende, es sind alles zusammengemischt. Er sagt, wir haben eine Globalisierung, er spricht 1968 in seinem Grußwort an den Essener Katholikentag 68, genau eine Woche vor seinem Tod, davon, es wird Möglichkeiten geben einer Globalisierung, wo der Neger in seiner Negerhütte in Afrika genauso mit dem Banker kommuniziert, der in Frankfurt seine Aktien schiebt. Das sagt er 68. Heutzutage darf man nicht mehr Neger und Negerhütte sagen, ja? Also er sieht, ich habe gesagt, er sieht etwas, er deutet etwas und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Und da habe ich jetzt mal wieder ein kleines Video, das wir uns gemeinsam anschauen wollen.